Bevor ich hier loslege, möchte ich noch still werden mit euch. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du da bist. Und das ist wichtig. Und du siehst nun die Umstände, dass die Nacht feucht war und kalt und dass viele im Regen stehen. Du bist der Herr über die Umstände. Ich bitte dich jetzt, dass der Regen aufhört. Und ich bitte dich, dass du die Sonne scheinen lässt. Innerlich und äußerlich gib du Sonne in unser Herz hinein. Lass uns hörende Menschen werden, auch wenn die Umstände uns manchmal ein bisschen niederdrücken. Sei du heute Morgen da, in deinem Namen. Amen. Wir haben einen großen Weg vor uns in diesen 3 Tagen. Die Schwestern haben gesagt, ihr vertragt eine ganze Menge. Wir wollen heute einen Weg fortsetzen, der gestern Abend angefangen hat. Den Weg, den der Mensch in Gottes Heilsgeschichte geht. Gestern hat der Heinz Spindler erzählt, wie das eigentlich gedacht war. Wir Menschen als Geschöpfe Gottes, was sich Gott für großartige Ideen gemacht hat, als er uns geschaffen hat. Fantastisch in dieser Pantomime von Carlos Martinez, wie er jeden Einzelnen von uns wunderbar gemacht hat. Und wir wollen einen Weg nachvollziehen, was der Mensch in Gottes Heilsgeschichte eigentlich dann gemacht hat. Heute Morgen geht es darum, dass wir uns auf einmal draußen vor der Tür wiederfinden. Vor der Tür des Paradieses, vor der Tür dieses Bereiches Gottes, vor der Tür des Heiligtums Gottes und nicht mehr hineinkommen. Wie kommt es eigentlich dazu, dass wir Menschen auf einmal draußen vor der Tür stehen? Und dann geht es morgen darum, wie wir als Menschen, die Jesus Christus kennengelernt haben, die eigentlich ein Home in Heaven haben, die in einer ganz anderen Heimat zu Hause sind, wie wir hier in dieser Welt eigentlich unser Leben leben können. Darum geht es morgen früh. Und morgen Nachmittag Home in Heaven, wie es mal sein wird, wenn wir bei Jesus in Gottes Ewigkeit sein werden. Wir machen den Weg durch die Heilsgeschichte mit 7 Meilenstiefeln, mit riesigen Schritten. Darum geht's. Und heute Morgen geht's darum, wer sind wir eigentlich? Wer sind wir als Menschen? Was ist unsere Bestimmung? Was ist der letzte Grund eigentlich der Probleme, die wir in dieser Welt haben? Der persönlichen Probleme deines Lebens und der globalen Probleme dieser Welt? Was ist der Sinn und das Ziel unseres Lebens? Nur wenn wir begreifen, wer wir sind, werden wir unseren Weg finden. Nur wenn wir wissen, was unsere Identität ist, was unser Wesen ist, werden wir unser Leben bestehen können. Individuell als einzelne Menschen, wie global in dieser Welt. Ich war mit meinen Kindern vor ein paar Wochen in Ice Age 2. Ich weiß nicht, ob jemand den Film gesehen hat, ja? Und bei Ice Age 2 gibt es diese nette, charmante Mammutdame namens Ellie. Ja? Und den halben Film lang denkt diese Ellie, sie wäre ein Opossum. Ich wusste gar nicht vorher, was ein Opossum ist. So eine Mischung aus Biber und Eichhörnchen. Ja? Und die Ellie, Mordsmammut, ne? Mordsdame, so 3 Tonnen mehr oder weniger, die denkt, sie wäre ein Opossum, schläft auf dem Kopf, hängt sich an Bäume und was weiß ich. Das ist eine super Geschichte mit tollen Gags, den halben Film lang. Ich dachte nur, viele Menschen, denen geht's genauso wie dieser Ellie. Sie haben ein völlig falsches Bild von sich selber. Sie wissen eigentlich nicht, was ihr eigentliches Wesen ist. Wir Menschen laufen oft ein halbes Leben, manchmal ein ganzes Leben, mit einer Lebenslüge rum, weil wir ein falsches Bild von uns selber haben, weil wir nicht wissen, was unser Wesen ist. Heinz Spindler hat es gestern Abend, und dafür bin ich ihm sehr dankbar, sehr ehrlich gesagt, bis zu seinem 24. Lebensjahr wusste er eigentlich nicht, wer er ist in Gottes Augen. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, dann macht man viele Dinge falsch. Nicht nur für sich selber, sondern man schadet auch anderen Menschen damit. Es ist entscheidend wichtig, dass wir begreifen, wer wir sind, damit unser Leben heilvoll verläuft. Das ist entscheidend. Im Blick auf unsere Gesellschaft. Wenn ich sage, der Mensch ist eigentlich gut, nur die Gesellschaft macht ihn schlecht, dann werde ich die Ursache für alle Probleme des Menschen in der Gesellschaft suchen. Dieses Spiel, das könnt ihr nachvollziehen in vielen Talkshows bis heute. Die Gesellschaft ist böse und man muss die Gesellschaft ändern, damit der Mensch gut wird. Das war die Theorie des alten Karl Marx und des Sozialismus und Kommunismus. Die große Idee, wir verändern die Gesellschaft und dann wird der Mensch gut. Was dabei rausgekommen ist, das wisst ihr selber. Wer sind wir? Das ist eine entscheidende Frage im Blick auf die Erziehung. Wenn der Mensch eigentlich gut ist, dann kann man ihn ja durch Erziehung eigentlich nur noch versauen. Ja? Wenn er aber schon in seinem Wesen, wenn wir das begreifen, dass wir in Sünden geboren sind, wie es im Psalm heißt, dass wir in unserem Wesen als Sünder auf die Welt kommen, dann ist es entscheidend, dass wir Kindern die Wahrheit Gottes vermitteln. Dann ist es entscheidend, dass wir Kindern die Wahrheit Gottes erzählen, die gute Nachricht von Jesus Christus und ihnen die Maßstäbe Gottes mitgeben für ihr Leben. Das ist eine Erziehungsfrage. Das ist eine entscheidende Frage in der Sexualität. Wenn wir eigentlich ganz tolle Menschen sind, dann kann man natürlich naiv fragen, boah, kann denn Liebe Sünde sein? Wenn wir aber mit einem verbogenen Herzen auf diese Welt kommen, dann können wir die tollsten Erfindungen Gottes mit unserer Sexualität verderben. Dann ist es gut, wenn man vorher die Gebrauchsanweisung Gottes liest für unser Leben. Mich würde mal interessieren, wie viele Schwierigkeiten in unserer Gesellschaft aus einer verantwortungslosen Sexualität herauskommen. Wir diskutieren eigentlich in den einschlägigen Talkshows auf einer völlig abgedrehten Ebene. Wenn wir mal hingucken würden, wie viel Not im Leben von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, von Familien aus einer verantwortungslosen Sexualität herauskommt, wir würden anders nachdenken über unsere Gesellschaft. Wer sind wir? Das ist eine Frage der Gesellschaft, der Politik und so weiter. Und die praktischen Konsequenzen für Erziehung, für Sexualität, für Politik, Gesellschaft werden völlig verschieden ausfallen, je nachdem, wie wir den Menschen verstehen. Wer sind wir? Und es ist eine entscheidende Frage für unser Heil. Bin ich als Mensch eigentlich auf einem guten Weg oder bin ich es nicht? Muss ich erlöst werden oder muss ich nicht erlöst werden? Ist mein Leben vom Gericht Gottes bedroht oder ist es nicht vom Gericht Gottes bedroht? Es ist wieder wie bei Ice Age 2. Kommt die große Eisschmelze oder nicht? Ist hinter dieser Mauer von Eis alles schon geschmolzen und bricht der Damm oder bricht er nicht? Sind wir hier in diesem wunderschönen, auf dieser wunderschönen Erde bedroht oder sind wir nicht bedroht? Das sind die Fragen. Droht uns als sündigen Menschen das Gericht Gottes oder stimmt das alles nicht? Woher kriegen wir eine Antwort? Bei den entscheidenden Fragen unseres Lebens bleibt uns nichts anderes übrig, als im Begleitheft zum Menschsein, in Gottes Begleitheft zum Menschsein nachzuschauen, und das ist die Bibel. Und die Bibel sagt zwei Dinge. Die Bibel sagt einerseits, wir Menschen sind eine fantastische Idee Gottes, wunderbar gemacht. Psalm 8, da jubelt ein Psalmbeter über die Herrlichkeit des Menschen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Ich möchte euch das sagen, ihr seid wunderbare Menschen. Und wir sollten jedem Satz über die Verborgenheit des Menschen, über seine Sünde, einen Satz über die Herrlichkeit des Menschen gegenüberstellen. Ich möchte, dass ihr ein positives Selbstwertgefühl habt, ein bisschen geschwollen ausgedrückt. Ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr wunderbare Menschen seid. Nur Menschen, die wissen, dass sie wunderbar gedacht und gemacht sind, werden auch mit einem positiven Lebensgefühl durchs Leben gehen und die werden für andere zum Segen werden. Wer sich selbst immer hasst, der wird irgendwann auch andere hassen. Wer sich selbst hasst, der wird depressiv oder aggressiv. Er schlägt in sich, macht sich selber kaputt, er schlägt um sich und macht andere kaputt. Die Bibel sagt, ihr seid wunderbar gemachte Menschen, behaltet das fest. Die Bibel sagt aber auch, wir sind gleichzeitig, das gehört zusammen, wir sind verlorene Sünder. Menschen, die eine fundamentale Neuschöpfung nötig haben, die fundamental neu geboren werden müssen, sonst gehen sie verloren. Wie kommt es, dass diese großartige Erfindung Gottes, von der Heinz Spindler gestern Abend gesprochen hat, wie kommt es, dass die innerhalb von 3 Kapiteln in der Bibel sich auf einmal draußen vor der Tür wiederfindet? Am Ende von Kapitel 3 des ersten Buches Mose, des ersten Buches von der Bibel, am Ende von Kapitel 3, da sitzen diese beiden Menschen, die Gott wunderbar gemacht hat, draußen vor der Tür. Draußen vor der Tür des Gartens Eden. Draußen vor der Tür des Paradieses. Wie kommt das, dass die draußen vor der Tür des Lebensraumes Gottes stehen? Wenn wir den Menschen verstehen wollen, müssen wir ein paar Dinge begreifen. Erstens, Sünde fängt mit Kleinigkeiten an. Sünde fängt mit Kleinigkeiten an. Alles hat eigentlich mit einer Lappalie angefangen. Sünde beginnt immer mit Lappalien, mit ganz kleinen Dingen. So auch bei der Tragödie des Menschen hat es mit einer Lappalie angefangen. Da beißt diese erste Frau, diese Eva, in eine verbotene Frucht. Nehmen wir mal an, zwar ein Apfel, steht nicht da, aber der Praxis halber, nehmen wir mal einen Apfel. Und jetzt kann man ja die Frage stellen, meine Güte, war das so tragisch? Gibt es für die Bibel wirklich keine wichtigeren Probleme, als wenn eine Frau in einen Apfel reinbeißt? Ich meine, okay, es gibt ja noch andere und kann man ja mal Auge zudrücken und der eine Apfel, der wird sich schon nicht ausmachen, lächerliche Banalität. Da werden diese kleinen Sünderlein namens Adam und Eva, weil man in den Apfel reinbeißt, an den Pranger gestellt. Und den großen Schlechtern der Menschheitsgeschichte, von denen wird in der Bibel kein Wort erwähnt. Die gibt's doch viel mehr und die haben doch viel mehr angestellt. Da wird kein Sterbenswörtchen verloren. Man muss doch mal nach der Verhältnismäßigkeit der Delikte fragen, der Vergehen fragen dürfen. Ist das Drama um diesen blöden Apfel, wenn es denn einer war, ist das nicht kleinlich? Ist das nicht engstirnig? Ist das nicht etwas provinziell? Hat Gott wirklich keine anderen Probleme auf diesem Globus als so einen dummen Apfel? In der Tat kann man so fragen. Ist okay. Man muss so fragen vielleicht. Aber es ist die falsche Frage. Wenn es um Sünde geht, interessiert sich Gott höchstens in zweiter Linie für die Verhältnismäßigkeit einer Tat, was nun schlimmer und weniger schlimm ist. Wir Menschen fragen immer, wie schlimm war's? Das ist unsere Frage. Wir fragen nach der Größe der Schuld, nach der Dimension, nach den Auswirkungen. Und bei den kleinen Dingen, da drücken wir ein Auge zu und nur bei den großen, da schreien wir Aua. Gott interessiert die Größe einer Schuld nur in zweiter Linie. Das auch, aber nur in zweiter Linie. Gott fragt vielmehr danach, was auch im kleinsten Vergehen eines Menschen zum Ausdruck kommt. Er fragt nach der Beziehung. Was drückt sich in dieser Tat für die Beziehung zwischen dir und mir, zwischen Gott und Mensch aus? Und jede Sünde, egal wie groß, völlig wurscht, jede Sünde ist der Ausdruck einer Beziehungskrise. Was Gott interessiert, ist das Misstrauen, das durch diese Tat, das Misstrauen, das in seine Güte, in sein Wort, in seine Liebe zum Ausdruck gebracht wird. Der Apfel ist wurscht. Das Problem ist der Vertrauensbruch. Was da drin zum Ausdruck kommt, was der erste Mensch tut, ist ein Ausdruck, dass er sagt, ich glaube nicht, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Deshalb beiß ich rein. Ich glaube nicht, dass du es gut mit uns meinst. Ich glaube nicht, dass dein Wort die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass dein Wille wirklich der beste ist. Das ist das, was er zum Ausdruck bringt mit dieser Tat. Und das ist das, was wir zum Ausdruck bringen mit jedem Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes. Ich glaube es nicht, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Wir merken noch was anderes. Wir merken, dass aus dieser einen kleinen Tat des Misstrauens innerhalb von 3 Kapiteln globale Folgen entstehen. Ein Kapitel später bringt ein Sohn dieser ersten beiden Sünder seinen Bruder um. Und 3 Kapitel später geht sich die Menschheit gegenseitig an den Kragen. Versteht ihr, zwischen diesem läppischen Biss in diesen Apfel, in diese verbotene Frucht und den Katastrophen der Menschheit besteht ein innerer Zusammenhang. Wenn ich sage, meine Güte, was interessiert sich Gott für sowas Läppisches? Dann muss ich begreifen, das eine hängt mit den Katastrophen auf der anderen Seite elementar zusammen. Und so ist das auch in unserem Leben. Wirtschaftskriminalität, wenn sich so ein paar Vorstandsbosse ein paar Millionen in die eigene Tasche schaufeln. Wirtschaftskriminalität fängt nicht erst dann an, wenn da ein paar Millionen aufs Konto fließen, die einem eigentlich nicht gehören, sondern das fängt mit dem kleinen Ladendiebstahl an, den sich der eine oder die andere von euch vielleicht mal genehmigt. Die großen Sünden fangen alle mit Lappalien an. Die großen Sünden, die fangen mit den unsauberen Softwaregeschichten in eurem Leben an, dass man sich Dinge kopiert, die man eigentlich bezahlen müsste. Unzucht und Ehebruch fängt nicht damit an, dass man mit jemandem ins Bett geht, der einem nicht gehört oder der einem noch nicht gehört, sondern es fängt mit dem Surfen auf Internetseiten an, die eine Lüge von Sexualität verbreiten. Die kleinen Dinge sind immer die Voraussetzungen für die großen. Wir sehen immer nur auf die großen Größenverhältnisse. Gott interessiert sich für die Größenverhältnisse nur in zweiter Linie. Er fragt nach dem Wesen dieser Tat. Was geht in deinem Herzen vor, wenn du das tust? Das ist das, was Gott in erster Linie interessiert. Wenn es um Sünde geht, ist es für Gott nicht entscheidend, was du tust. Nicht in erster Linie, sondern was in deinem Herzen geschieht. Und das Zweite, was wir begreifen müssen, die Sünde ist ein Teil
unseres Wesens. Versteht ihr, viele Menschen sagen, Sünde ist für mich nur das, was ich als Sünde empfinde. Das, was ich in meinem Gewissen spüre, okay, das ist für mich Sünde. Wir entscheiden heute, was Sünde ist und was nicht. Wir bestimmen das. Für die Bibel ist völlig wurscht, völlig gleichgültig, was du als Sünde empfindest oder nicht. Sünde ist nicht nur das, was du als Sünde empfindest oder anerkennst, sondern Sünde ist ein objektiver Verstoß gegenüber dem Willen Gottes, ganz unabhängig, was du fühlst oder empfindest. Ich treffe heute sehr viele Menschen bei Evangelisationen, die sind ehrlich und offen davon überzeugt, dass sie keine Sünder sind. Herr Geckle, ich mache Fehler, ich habe meine Macken, ich habe meine Kanten, aber ich bin kein Sünder. Und ich glaube, dass viele von euch heute Morgen auch da sind, da ist man so Konfirmand gerade, 13, 14, und du wirst vielleicht auch sagen, hey Geckle, ich bin 13, 14, ich habe keinen umgebracht, keinen ausgeraubt, keinen vergewaltigt, wo ist dein Problem mit mir? Ich bin klein, mein Herz ist rein, warum soll ich ein Sünder sein? Also das sind, und ich verstehe das und ich kann das nachvollziehen. Ich bin mit 14 Christ geworden, Konfis, ne? Und dann geht man so in seine Klasse rein und bezeugt, ich bin Christ. Und dann fragen die, ja, was ist eigentlich das Problem bei Christen? Und dann versucht man es zu erklären, dass wir Menschen Sünder sind und dass wir die Erlösung brauchen. Und dann haben die mich gefragt, meine Klassenkameraden, hey, jetzt erzähl mal, was hast du gesündigt? Das ist immer das Spannendste. Ne? Und dann konnte ich auch nicht so rasend viel erzählen. Das waren Lächerlichkeiten. Die haben sich gebogen vor Lachen. Weil ich nicht begriffen hatte damals, dass Sünde nicht nur was mit Taten zusammen, nicht nur was mit Taten zu tun hat, sondern dass das eine Frage meines Wesens ist. Wir können da manches aufzählen, aber das ist nur die Oberfläche des Ganzen. Im Kern sind wir in unserem Wesen Sünder. Und Gott fragt nicht nur nach den Taten, sondern er fragt nach dem Wesen. Viele Menschen sagen, die denken, die machen so eine Zweiklassengesellschaft auf. Hier sind die einen, die sind anständig, die fressen mal was aus, die lügen und betrügen so ein kleines bisschen. Aber auf der anderen Seite, das sind die großen Sünder der Menschheitsgeschichte. Da stehen die Schlechter von Auschwitz, da stehen die Nazis, da stehen, was weiß ich, wer da alles steht. Da stehen die Kinderschänder von heute und da denkt man, das ist eine ganz andere Gattung von Mensch, die gehören nicht zu mir. Und wenn man dann in den Nachrichten sieht, da bringt eine Mutter 8 ihrer Kinder um oder 9 ihrer Kinder und verscharrt sie und vergräbt sie. Und dann sagen viele Menschen, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich so etwas machen könnte. Und indem man sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dann macht man wieder so eine Zweiklassengesellschaft auf. Ich gehöre zu der einen, zu der guten Sorte. Und da stehen diese Mütter, die ihre Kinder, ihre Säuglinge umbringen und die Kinderschänder, die ein 3-jähriges Mädchen im Klo zu Tode schlagen und was weiß ich. Man sagt sich, ich kann mir es gar nicht vorstellen. Und hier liegt der Punkt, wisst ihr? Wenn wir das Wesen verstehen von uns Menschen, dann müssen wir sagen, wir gehören eigentlich alle in die gleiche Reihe. Und ich habe mittlerweile eines gelernt. Ich könnte das auch. Ich könnte das auch. Da, wo man in den Nachrichten den Kopf schüttelt und sagt, wie kann ein Mensch sowas tun? Ich habe mittlerweile nach 25 Jahren Christsein das begriffen, ich könnte es auch. Und wisst ihr was, ihr könnt es auch. Es kommt auf die Umstände an. Wir haben jetzt wieder diese Skandalmeldungen aus dem Irak, dass amerikanische Soldaten da Massaker verursacht haben. Wisst ihr, wenn man in einem Druck steht, wenn die Umstände so brutal und so verzweifelt werden, sind wir Menschen, sind wir alle zu allem in der Lage. Und ihr und ich, wir könnten das auch. Das, was bei den Schergen und den Schlechtern der Menschheit zum Ausbruch kommt, steckt in uns allen drin. Ich war über Ostern mit einer Freizeit in Israel und wir sind dann nach Yad Vashem gefahren, diesem Holocaust-Museum oder Mahnmal. Wenn man da hingeht, da braucht man viel Kraft. Und ich habe dann im Bus die Reisegruppe vorbereitet, was da auf uns zukommt. Und ich habe gesagt, wissen Sie, was wir in Yad Vashem erleben werden, das ist das Herz des Menschen. Das ist nicht nur eine deutsche Angelegenheit, das ist vor allem natürlich auch eine deutsche Angelegenheit, aber das hat etwas mit dem menschlichen Herzen zu tun. Und das, was wir dort sehen an Ungeheuerlichem, was Menschen anderen antun können, das kann unser Herz auch. Und es gab nachher eine heftige Diskussion, da kam einer auf mich zu, also Herr Gekle, das stimmt nicht, ich könnte sowas nie, ich kann das nicht. Und wir haben dann diskutiert, ich konnte es ihm nicht klar machen, aber das ist das, was ich begriffen habe. Das ist unser Herz. Wenn die Umstände entsprechend sind, könnten wir das auch tun. Wir sind zu allem in der Lage. Diese Zweiteilung funktioniert nicht. Und im Gericht Gottes werden wir in einer Reihe stehen. Mit den Himmlers und Hitlers und mit den Eichmanns, den Lagerkommandanten von Auschwitz, die werden mit uns in einer Reihe stehen. Da gibt es keinen Unterschied. Weil ihr Herz nicht besser ist als unseres und weil unseres nicht besser ist als ihres. Das Wesen des Menschen ist das Entscheidende. Sünde fängt schon in unserem Sein an. Nicht das, was wir tun. Das ist nur die Oberfläche. Nicht das, was wir tun, steht zur Debatte, sondern das, was wir sind. Für Jesus ist es genau umgekehrt wie für unser menschliches Denken. Wir Menschen denken, wir sind deshalb Sünder, weil wir Sünde tun. Und es ist jetzt wichtig, wenn ihr das mitnehmt, habt ihr viel begriffen. Für die Bibel ist es genau umgekehrt. Die Bibel sagt, wir tun Sünde, weil wir Sünder sind. Wir können gar nicht anders. Wir kommen da gar nicht raus. Und wir stehen in einer Reihe mit den Hitlers und Himmlers und den anderen Schlechtern, den Saddam Husseins und den Kinderschändern, weil in unserem Herzen das auch drin ist. Und das tiefste Problem unseres Menschseins ist, dass wir das gar nicht mehr ändern können. Ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich kann moralisch aufrüsten. Es ist, wie wenn ich in einem Zug sitze, der in die falsche Richtung fährt. Ich kann mich in diesem Zug sehr gut benehmen. Ich kann mich gepflegt hinsetzen und gepflegte Konversation führen mit meinen Nachbarn. Oder ich kann mich benehmen wie ein Schwein. Ich kann rumrandalieren und die Sitze aufschlitzen und die Fahrgäste anpöbeln. Für die Stimmung im Zug ist es recht entscheidend, wie man sich benimmt. Für die Fahrtrichtung ist es egal. Die Fahrtrichtung geht immer in die falsche Richtung, ganz wurscht, wie ich mich benehme. Ein drittes, die Sünde verriegelt uns das Leben. Weil Gott sich nicht mit der Sünde arrangieren kann, schmeißt er den Menschen aus dem Paradies raus. Und er stellt zwei Engel mit scharfen Schwertern vors Paradies, sozusagen zwei Gorillas, die aufpassen, dass kein Sünder da mehr reinkommt. Gott will und kann sich nicht mit der Sünde arrangieren. Der Mensch muss in der Gottesferne leben, draußen vor der Tür des Paradieses. Und die Tragödie ist, dass wir Menschen zum Sündigen verdammt sind. Wir müssen sündigen, selbst in unseren edelsten Taten. Paulus hat es im Römerbrief auf den Punkt gebracht. Paulus schreibt im Römerbrief, Gott hat uns dahin gegeben in einen sinnlosen Lebenswandel. Gott hat uns verdammt zu einem sinnlosen, heimatlosen Lebensstil. So dass wir auch mit allen edelsten Motiven dazu verdammt sind, mit unserem Denken, Reden und Handeln immer an Gott vorbeizugehen. Das muss man sich mal anhören. Es ist der lebendige Gott höchstpersönlich, der uns Menschen zur Heimat und Sinnlosigkeit verdammt hat. Es ist sein Gericht über unsere Gottlosigkeit, dass er die Tür abgeschlossen hat und wir nicht mehr zurückkommen. Wir haben die Tür hinter uns zugeknallt und Gott hat sie abgeschlossen. Und jetzt ist sie zu. Das ist die Dramatik der Menschheit. Der Weg in die Heimat zum Ausgangs- und Zielpunkt unseres Lebens ist verriegelt und versperrt. Und wir haben die Verantwortung dafür. Wir müssen die Schuld auf uns nehmen. Da kann man suchen, da kann man klopfen, da kann man machen, was man will. Wir kommen da nicht mehr rein. Wir finden den Weg dorthin nicht mehr. Das ist die tiefste Dimension der Sinnlosigkeit. Das kann man nachlesen im ersten Kapitel des Römerbriefs. Wir Menschen haben die Schöpfung verehrt statt dem Schöpfer, haben sie vergötzt und deshalb hat Gott uns dahingegeben, dreimal dahingegeben. Da hämmert Paulus das mit Hammerschlägen uns in die Ohren, Gott hat uns dahingegeben in die Sinnlosigkeit. Und das Einzige, was geblieben ist, ist diese Sehnsucht nach einer Heimat. Gott hat uns Menschen eine Sehnsucht ins Herz gegeben nach der himmlischen Heimat, auch wenn diese Sehnsucht sehr verirrt ist, wenn wir immer an der falschen Stelle suchen, aber die Sehnsucht haben wir in uns drin. Es ist hochspannend zu sehen, dass es bei allen Völkern dieser Welt eine Sehnsucht nach Ewigkeit gibt, eine Sehnsucht nach dieser himmlischen Heimat, dass es keinen Menschen auf diesem Planeten gibt, in dessen Herzen nicht diese Sehnsucht brennt, wieder zurückzukommen in diese Heimat, an die er sich nur noch verborgen erinnern können. Ich habe bei einem CVD im Landestreffen, ich bin da immer für die Journalisten zuständig, wenn die kommen und irgendein Interview wollen. Und da kam ein junger Journalist der Stuttgarter Zeitung. Und er guckte sich auf diesem Landestreffen um und war fasziniert von dem, was da jungen Menschen geboten wird. Und er sagte mir, wissen Sie, Herr Gäckle, ich werde in 4 Wochen Buddhist werden. Da kriegt man irgend so eine buddhistische Weihe. Ich bin Buddhist. Hätte man mir in meiner Jugend so ein Treffen präsentiert, wäre ich auch Christ geworden. Er sagte mir, ich habe eigentlich eine Sehnsucht nach dem, was ihr hier tut. Aber bei mir ist der Zug abgefahren. Ein junger Journalist der Stuttgarter Zeitung. Da merke ich etwas davon, von dieser Sehnsucht, die in ihm brennt. Ich habe ihn nie wieder getroffen, bin gespannt, wie es ihm heute geht. Wir haben eine Sehnsucht, zurückzukehren. Und wie geht das? Von uns her ist die Tür zu. Bei der Tür Gottes ist nur noch ein Türknauf dran. Man kann keine Klinke runterdrücken. Wir können nur deshalb zurückkommen. Und ich wünsche euch, dass das in diesen Tagen bei vielen geschehen mag. Wir können nur deshalb zurückkommen, weil Gott noch einmal die Tür aufgemacht hat. Weil Gott von seiner Seite die Tür geöffnet hat. Dieses Dreifache dahingegeben. In Römer 1, ihr seid dahingegeben. Wir Menschen sind dahingegeben, war nicht das letzte Wort Gottes. Im Römerbrief, da steht noch ein 4. Mal dahingegeben. Aber jetzt steht dieses dahingegeben nicht mehr von uns Menschen, sondern von einem anderen. In Römer 4, Vers 25 heißt es, Gott hat Jesus um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. Jetzt wird ein anderer dahingegeben. Und in Jesus Christus macht Gott noch einmal die Tür auf. Jesus ist die Schlüsselfigur Gottes. Und was Jesus getan hat, das beschreibt jetzt Paulus in Kapitel 5. Und ich möchte das in 3 kurzen Punkten euch deutlich machen. Erstens, Jesus bringt Versöhnung. Niemand muss mehr Gottes Feind sein. Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Am Kreuz, da schafft Gott eine neue Weltlage. Am Kreuz, da versöhnt Gott durch den Tod Jesu, seines Sohnes, die Welt mit sich selber. An diesem 7. April des Jahres 30, dem wahrscheinlichsten Todestag Jesu, an diesem einen Tag verändert Gott eine gesamte Weltlage, ohne dass irgendein Mensch das gespürt oder gesehen hätte. In dem Moment, wo Jesus stirbt und schreit, es ist vollbracht, da verändert sich die komplette Weltlage, da verändert sich der Kosmos. Unter dem Kreuz ist die Situation von uns Menschen eine komplett andere geworden. So wie jetzt die Situation draußen eine komplett andere ist, weil die Sonne scheint und Gott Gebet erhört hat. Aber an diesem Kreuz, da verändert Gott alles. Jetzt sind wir nicht mehr auf unser Sündersein festgelegt. Jetzt bin ich nicht mehr darauf festgelegt, Gottes Feind sein zu müssen. An diesem Kreuz hat Gott der ganzen Welt, wirklich der ganzen Welt, allen Menschen aller Zeiten, den Teppich der Versöhnung unter die Füße geschoben. Da hat es Gott sich in souveräner Weise erlaubt, alle Welt auf den Teppich seiner Versöhnung zu stellen. Jetzt gilt auf einmal eine ganz neue Ordnung. Ab jetzt ist niemand mehr auf sein Sündersein festgelegt. Jetzt muss niemand mehr Gottes Feind sein. Auf einmal ist jeder Mensch Kandidat für Gottes neue Welt. Auch wenn er Gott noch so aggressiv und feindlich gegenüberstehen mag. Als Jesus schreit, es ist vollbracht, da hat Gott den Krieg beendet, der zwischen Gott und Mensch getobt hat. Was heißt das? Bedeutet das, dass jeder Mensch ohne sein Wissen gerettet ist? Nein, das bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, dass jetzt jeder Mensch gerettet werden kann. Das bedeutet es. Die Tür ist wieder auf. Die Frage, die sich jetzt für jeden Menschen stellt, wie benehme ich mich? als Hörer dieser Botschaft, dass Gott die Welt mit sich versöhnt hat, wie benehme ich mich auf diesem Teppich, den Gott uns allen unter die Füße geschoben hat? Und Paulus sagt, als Botschafter Jesu Christi, da ersuchen wir euch, da bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Was heißt das, sich versöhnen lassen mit Gott? Und auch das wird in Römer 5 beantwortet. Es heißt, die Versöhnung zu empfangen. Es heißt, es sich zu gefallen lassen. Mensch, ich bitte dich in diesen Tagen, lass es geschehen über deinem Leben. Lass es an dir geschehen, was Gott vor 2000 Jahren vollbracht hat. Hör auf mit dem Krieg gegen Gott und lass dich versöhnen mit Gott. Es heißt zweitens, Jesus bringt Gerechtigkeit. Ich muss mich vor Gottes Gericht nicht mehr fürchten. Was ist am Kreuz passiert? Am Kreuz, da hat Gott alle Schuld, alle Sünde, alle Unreinheit, alle Lüge, allen Hass, alles, was wir Menschen je verbrochen haben, du und ich und die ganze Menschheit, hat Gott auf diesen einen gepackt, auf diesen einen Jesus, auf seine Schultern draufgepackt und hat ihn das Gericht tragen lassen. Da ist es Nacht geworden über Jesus und Nacht heißt immer Gericht. Gott hat unsere Schuld an dem einen gerichtet und deshalb sind wir durch das Blut Jesu gerecht. Und jeder, der sich das im Glauben gefallen lässt, der muss sich vor dem Gericht Gottes nicht mehr fürchten. Wer diese blutige Liebe akzeptiert, ja, es ist eine blutige Liebe, das ist die Liebe Gottes, das ist so. Wer sich nicht zu stolz ist, um dieses Kreuz anzunehmen, der ist gerecht vor Gott. Und wenn einmal im Gericht Gottes alle bösen Mächte und der Teufel mit seinen Lügenmächten aufstehen werden und auf dich zeigen werden und auf mich zeigen werden und sagen, Sünder, der hat es verdient, in die ewige Verdammnis zu kommen. Da wird man uns 1000 Fragen stellen. Da wird man dir und mir 1000 Fragen stellen und wir werden auch nicht auf eine einzige Frage eine Antwort wissen. Aber dann wird Jesus aufstehen und sagen, jawohl, richtig, den Gäckle, den kann man zusammenfalten. Den Gäckle kann man vergessen. Ich meine das nicht nur als Witz, das ist wirklich so. Man wird nicht vergessen können. Aber dann wird Jesus sagen, weil dieser Gäckle nicht zu stolz war, sich das zu gefallen zu lassen, dass er meine Gnade annimmt, weil er nicht zu hochmütig war, an mich zu glauben. Deshalb bin ich für ihn gestorben. Deshalb habe ich seine Schuld auf mich genommen. Und deshalb ist er gerecht. Ich habe für ihn bezahlt. Und dann wird Gott, der ewige Richter, sagen, weil mein Sohn für ihn den Dreck seines Lebens ausgeputzt hat. Deshalb soll er mir auch recht sein. Und so wird das bei dir auch sein. Das ist Rechtfertigung. Wir stehen mal vor dem heiligen Gott. Und wir werden nicht eine Frage beantworten können. Nicht eine Antwort wissen auf 1000 Anklagepunkte. Aber Gott wird uns gerecht sprechen, weil der eine Jesus Christus uns gerecht spricht. Wer den Mut hat, es sich gefallen zu lassen, dass Jesus den Dreck des Lebens ausputzt, der erlebt Frieden. Paulus schreibt in Römer 5, weil wir nun gerecht geworden sind, in den Augen Gottes gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wer mit Gott im Reinen ist, der hat Frieden. Auch wenn er möglicherweise mit sehr vielem in seinem Leben nicht zufrieden sein kann. Aber umgekehrt ist alles Glück dieser Welt nichts, wenn du keinen Frieden mit Gott hast. Gott möchte dir heute Morgen Frieden schenken. Und ein drittes, Jesus macht an diesem Kreuz die Tür auf. Du darfst nach Hause kommen. Paulus schreibt, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade. Und mit diesen Worten spielt Paulus auf einen Vorgang an, der sich während der Kreuzigung auf Golgatha ereignet hat. Als Jesus stirbt, da passiert etwas Eigenartiges. Die Evangelisten, die erzählen die ganzen Kreuzigungskapitel durch immer nur von diesem Geschehen auf Golgatha. Und es ist dann, wie wenn man mit einem Kamerazoomer auf einmal an einer einzigen Stelle wegschwenkt vom Kreuz. Und da schwenken die Evangelisten mit ihrem Kamerazoom, um es mal im Bild auszudrücken, an einer Stelle, als Jesus stirbt, kurz weg von diesem Kreuz und sie zoomen den Tempel ins Bild. Den Tempel in Jerusalem. Und dann heißt es in diesen Kreuzigungskapiteln, als Jesus stirbt, da zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Was ist das für ein Vorhang? Es ist der Vorhang, der die Haupthalle des Tempels, das Heiligste, vom Allerheiligsten, dem hinteren Teil des Tempels trennt. Und in diesem hinteren Teil des Tempels, im Allerheiligsten, da hatte Gott versprochen zu wohnen, seinen Namen wohnen zu lassen. Da hatte Gott versprochen, gegenwärtig zu sein für sein Volk. Und da durfte nur einmal im Jahr der Hohepriester rein. Er müsste rückwärts reingehen, am großen Versöhnungstag. Da durfte einmal im Jahr ein Mensch rein, um Sühne zu wirken für sein Volk. Sonst durfte kein Mensch rein bei Todesstrafe. Und jetzt stirbt Jesus. Und in diesem Moment zerreißt dieser Vorhang, der diesen Tempel, diesen Bereich des Allerheiligsten trennt, von oben nach unten, und der Vorhang, die Tür ist auf. Und deshalb schreit Paulus, jetzt haben wir Zugang. Das heißt, jetzt darf jeder rein. Weil Jesus gestorben ist, darf jeder zu Gott, darf jeder in diesen Raum, in dieses Wohnzimmer Gottes kommen, wo Gott zu Hause ist. Jetzt ist diese Trennung aufgehoben. Jetzt ist diese Distanz nicht mehr da. Jetzt ist das Paradies offen. Versteht ihr? Das Paradies im Alten Testament, diese ersten drei Kapitel, war das Wohnzimmer Gottes. Und ein kleines Abbild von diesem Wohnzimmer Gottes war das Allerheiligste im Tempel. Und indem dieser Vorhang von oben nach unten zerreißt, ist die Tür zum Paradies wieder auf. Ich darf nach Hause kommen zu Gott. Ich bin nicht mehr getrennt, die Distanz ist weg. Ich darf kommen, jeder darf rein, keiner muss mehr draußen vor der Tür bleiben. Heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehre und Preis. So hat es im Mittelalter ein Liederdichter in einem Weihnachtslied komponiert. Jeder darf zu Gott kommen, der begriffen hat, dass Gott am Kreuz Jesu Christi die Tür wieder aufgemacht hat. Aber ich muss nicht mehr in den Tempel nach Jerusalem, sondern ich kann unter dieses Kreuz kommen. Da, wo Jesus gestorben ist, da ist Gott da. Hat er sich offenbart. Vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen da und sagst, Gekle, jetzt hast du aber eine schöne Theologiestunde gehalten, aber was hat das mit mir zu tun? Ich sitze hier als Konfirmand oder als Jugendkreisler 2000 Jahre danach. Was soll das alles bedeuten für mein Leben? Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen. Vor 31 Jahren ging durch die japanische Presse eine atemberaubende Meldung. 1975 machte ein japanisches Kreuzfahrtschiff mit lauter Millionären eine Kreuzfahrt durch den Pazifischen Ozean in die Südsee. Und die Besatzung wollte den Passagieren, den sehr reichen Passagieren, ein einmaliges Erlebnis bescheren und sie auf eine einsame Insel bringen, auf der noch nie zuvor ein Mensch seinen Fuß gesetzt hat. Also man lädt die Passagiere in so Beiboote und die Mannschaft rudert die Passagiere auf diese Insel zu. Bevor die an Land gehen können, werden die mit Gewehrsalven empfangen. Es wird geschossen von dieser vermeintlich unbewohnten Insel. Man rudert schnell zurück, es passiert nichts, aber man schickt das japanische Militär los. Die sollen mal gucken, was auf dieser Insel ist. Und dann entdecken die japanischen Militärs, dass auf dieser Insel 30 Jahre nach Kriegsende, 30 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, noch japanische Weltkriegssoldaten im Krieg waren. Die hatten das Kriegsende nicht mitbekommen. Und die waren 30 Jahre lang in ihren Schützengräben gelegen, haben 30 Jahre lang, weil sie ihnen niemand gesagt hat, dass der Krieg zu Ende ist, 30 Jahre jeden Tag ihre Karabiner poliert und ihre Munition aufgefüllt. 30 Jahre waren die in Kriegsstellung, haben sich selber versorgt, 30 Jahre lang auf einer einsamen Insel überlebt und keiner hat ihnen mitgeteilt, der Krieg ist seit 30 Jahren zu Ende. Und dann kam ein Schiff und jetzt dachten alle, jetzt kommen die Feinde und jetzt wird geballert. Die Japaner mussten Soldaten in Weltkriegsuniformen dorthin schicken. Die haben noch aus Museen alte Weltkriegsuniformen rausgekramt, haben Zettel über dieser Insel abgeschmissen, der Krieg ist zu Ende und Weltkriegssoldaten in Uniform mussten kommen. Peace, es ist aus, der Friede ist da, seit 30 Jahren ist der Krieg zu Ende. Wisst ihr, warum ich euch diese Geschichte erzähle? Heute Morgen. Heute Morgen geschieht für einige von euch dasselbe. Der Krieg ist seit 2000 Jahren zu Ende für euch. Was war das entscheidende Ereignis für diese japanischen Soldaten? Es gab zwei entscheidende Ereignisse. Das entscheidende Ereignis war das Jahr 1945, als der Krieg zu Ende war und Frieden war. Aber die haben es nicht mitbekommen und haben weitergekämpft. Und das andere entscheidende Ereignis war, als 1975 diese japanischen Militärs diese Zettel mit der Botschaft des Friedens abgeworfen haben. Und diese Botschafter kamen in Weltkriegsuniformen und haben gesagt, Freunde, ihr könnt aufhören, der Krieg ist zu Ende. So ist das bei uns heute Morgen auch. Das entscheidende Ereignis eures Lebens ist damals am 7. April des Jahres 30 nach Christus auf einem Hügel vor Golgatha passiert. Da hat Gott Frieden geschlossen mit dir, als du noch gar nicht danach gefragt hast, als du noch Gottes Feind warst, als du noch in deinen Schützengräben gesessen bist. Das andere entscheidende Ereignis ist vielleicht heute Morgen für dich oder vielleicht war es schon vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht. Aber heute Morgen überbringe ich als Botschafter Jesu Christi dir die Friedensbotschaft. Gott hat am Kreuz von Golgatha Frieden mit deinem Leben geschlossen. Du kannst rauskommen aus deinen Schützengräben. Wisst ihr, Tauziehen, wir Menschen kämpfen unser halbes Leben lang. Wir kämpfen um Anerkennung. Wir kämpfen um ein bisschen Liebe. Wir kämpfen in unserem Leben mit uns selber, wir kämpfen mit anderen, wir kämpfen mit Gott. Ich habe lauter Krieger vor mir. Und hier vorne steht manchmal auch ein Krieger, der mit sich selber kämpft, mit seiner Vergangenheit, mit Fehlern, die er gemacht hat. Das ist bei uns Menschen allen so. Wir sind Krieger. Ich weiß, dass viele Menschen da sind, die tief verletzt sind in ihrem Leben, die mit Verletzungen aus ihrer Vergangenheit kämpfen. Verletzungen, die ihnen zugefügt worden sind und Verletzungen, die sie anderen zugefügt haben. Es sind junge Menschen da, die stolz sind, die Religion nur was für Schwache, Religion für etwas halten, was nur für die Schwachen da ist, die den christlichen Glauben für was halten, was nur die schwachen Armen und Behinderten brauchen. Es sind Kämpfer da, stolze Kämpfer und verletzte Kämpfer, Kämpfer mit tiefen Wunden. Ich möchte dir heute Morgen als Botschafter Jesu Christi sagen, der Krieg ist zu Ende, und zwar schon seit 2000 Jahren. Du kannst aufhören mit deinem Krieg. Lass es dir gefallen, dass der gekreuzigte und auferstandene Jesus Christus Frieden schafft über deinem Leben, indem er dir die Schuld deines Lebens abnimmt. Jesus klopft heute Morgen an deine Tür. Er sagt einmal, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, zu dem will ich reingehen und Lebensgemeinschaft mit ihm beginnen. Lebensgemeinschaft mit ihm anfangen. Wisst ihr, Jesus klopft von innen an die Tür. Das Klopfen, das du heute Morgen hörst, kommt vom Inneren des Paradieses. Und die Tür, die du siehst, hat wieder eine Klinke. Und du musst nicht mehr draußen vor der Tür stehen. Die Tür deines Lebens hat eine Klinke und du darfst eintreten in das Wohnzimmer Gottes. Home at heaven. Komm rein, weil Jesus dich einlädt. Lass es dir gefallen, dir die Schuld abnehmen, dir seinen Heiligen Geist schenken. Und lass Jesus einziehen oder zieh du bei Jesus ein. Friede über deinem Leben. Amen. Lasst uns mit diesem Herrn reden, der Frieden schafft. Herr Jesus Christus, wir brauchen das immer wieder, dass du es uns mitteilst. Es ist Friede geschlossen. Du siehst, wie wir kämpfen in unserem Leben. Du siehst, wie wir ringen mit den Verletzungen aus unserer Vergangenheit. Du siehst, wie wir kämpfen mit unserer Schuld. Du siehst, wie oft wir uns selbst zu vergeben versuchen und es nicht schaffen. Du siehst den Streit, den wir mit anderen haben. Du siehst, wie wir ringen mit deiner Liebe. Du siehst, wie oft wir das versuchen zu verdienen, was wir nicht verdienen können. Und nun sagst du ganz einfach Friede über unserem Leben. Herr Jesus, ich bitte dich, hilf uns, dass wir die Hände aufhalten, die leeren Hände, und das annehmen, dass Frieden ist. Schenk du jedem in diesem Zelt Frieden. Frieden in seinem Leben, Frieden mit Gott. Ich danke dir für alles, was du getan hast, dass die Tür wieder auf ist. Und ich bitte dich, segne uns an diesem Tag. Lass uns diese Botschaft in den Ohren nachhallen, dass Friede ist über unserem Leben. Umhülle uns mit diesem Frieden. In deinem Namen. Amen.